Arthur und Squirrel, Kapitel 4. Das Leben im Haus Casteller. Die Kinderstube im Hause Casteller war zu ebener Erde. Durch die großen Flügeltüren, die im Sommer offen standen, konnte man weit hinaus in den Garten schauen, bis zum großen Hof hinüber, wo das Häuschen des Gärtners stand. Das war für Squirrel sehr angenehm. So war sie immer halb im Garten und konnte auch leicht zum Gärtnerhaus hinübergelangen, was besonders erfreulich für sie war, da sie mit den vier Buben des Gärtners, die ihre ergebenen Freunde waren, viel zu verhandeln und auch oft ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen hatte. Eben lief Squirrel in großer Geschäftigkeit vom Garten ins Zimmer herein und vom Zimmer wieder in den Garten hinaus. Draußen standen die vier Gärtnersbuben an der Tür mit vier großen Körben voll Efeu, Gesträuch und Beerenzweigen, Ranken und Feldblumen.
»Suse! Suse!«
schrie Squirrel aus vollem Halse ins Haus hinein, und es währte nicht lange, da kam die stets bereite, hilfreiche Pflegerin und Beschützerin herbei. Die große Uhr auf dem Korridor schlug 9 Uhr. Squirrel zog die gute Freundin zu den Knaben hinaus und redete sie im höchsten Eifer über allerlei Arbeit an, die nun getan werden sollte. Aber Frau Suse hielt den Redestrom an und sagte: »Nicht jetzt, Squirrel, nachher. Es hat 9 geschlagen und das Fräulein ist schon oben im Lehrzimmer. Lauf und sei heute recht fleißig, weißt du, so recht brav, dass sie dich gleich um 11 Uhr loslässt und du nicht etwa nachsitzen musst. Dann komm schnell, ich mache vorher alles zurecht und arbeite dir vor.« Jetzt lief Squirrel und kam ins Lehrzimmer gerannt. Fräulein Malva saß schon an ihrem Platz, Buch und Hefte lagen bereit. »Endlich! Der Lerneifer ist nie zu groß bei dir«, sagte sie und rückte der Schülerin das Buch hin, damit sie zu lesen beginne. Aber heute schien ein neuer Geist die Schülerin zu beseelen. Sie begann ihre Leseübungen und fuhr fort und fort, ohne ein einziges Mal nach den summenden Fliegen am Fenster oder nach der fleißig tickenden Uhr an der Wand zu schauen und ohne eine einzige unnütze Frage an die Lehrerin zu richten. Fräulein Malva schaute sie ein paar Mal verwundert an. Als die Lesestunde zu Ende war, begann die Schreibübung. Squirrel kratzte darauf los, als wäre es ihre Lieblingsbeschäftigung. »Nur langsam, nur nicht eilen«, mahnte die Lehrerin, aber Squirrel fuhr fort zu kratzen und zu fechten, als könnte sie gar nicht genug bekommen. Ein einziges Mal hob sie den Kopf in die Höhe und schaute nach der Uhr. »Nur noch 10 Minuten bis 11 Uhr«, zeigte diese. Squirrels Feder grub vor Eifer Löcher ins Papier. »So«, sagte Fräulein Malva, »heut bist du einmal halbwegs, wie du sein solltest. Bei dir muss man das Eisen schmieden, wenn es warm ist. Nun wollen wir auch gleich noch ein wenig Grammatik üben.« »Oh, nun schlägt's 11 Uhr«, schrie Squirrel wie außer sich, »und nun soll ich noch anfangen und dann muss ich's immer wieder sagen. Dabei erwartet mich Suse und wir werden nicht mehr fertig. Oh nein, nur heut nicht, morgen dann«, schrie Squirrel und sie war vom Stuhl gesprungen, der Tür zugerannt und hatte diese aufgerissen. Fräulein Malva hielt sie fest und wollte ihr erklären, dass es zu ihrem eigenen Besten sei, wenn ihre Lehrerin von ihr verlange, dass sie etwas Rechtes lerne. Das tue die Lehrerin nur, um die Schülerin zu fördern und nicht zu ihrer eigenen Freude, und Squirrel solle dankbar und nicht störrisch gegen sie sein. Aber Squirrel dachte nur noch an ihr Vorhaben. Die Lernstunden waren ja zu Ende. Sie rief immer lauter, nun müsse sie gehen, sonst werde sie nicht mehr fertig. Frau Suse kam die Treppe herauf. Sie hatte den Lärm vernommen und verstanden, worum es sich handelte, da Squirrel nicht erschien und 11 Uhr vorbei war. »Suse, komm und hol mich«, schrie ihr Squirrel entgegen. »Die Stunde ist aus und ich soll noch Grammatik lernen.« »In diese Sache haben Sie sich wohl nicht zu mischen«, sagte Fräulein Malva kurz, als Frau Suse sich entschlossenen Schrittes näherte. »Die Unterrichtsstunde ist doch zu Ende und danach ist jedem Kind ein Augenblick der Freude zu gönnen. Das wäre meine Meinung«, sagte Frau Suse zahm und langsam, denn sie wollte das Spiel nicht verderben. aber Fräulein Malba wollte keine Einmischung in eine Sache dulden, die sie am besten verstehen musste. Sehr abweisend entgegnete sie: »Wenn vom Waschen und Zimmerputzen die Rede ist, so können Sie Ihre Meinung abgeben. Der Unterricht ist nicht Ihr Feld. Sie werden wohl kaum wissen, was die Kenntnis der Grammatik im Leben zu bedeuten hat.« »Kann sein, und doch bin ich in Ehren 66 Jahre alt geworden«, fuhr Frau Suse auf und stemmte ihre Arme in die Seite. »Und wissen Sie was, Fräulein, es gibt noch manches, was der Mensch auch für sein Fortkommen und Wohlergehen kennen und erlernen muss. Das geht der Grammatik vor. Und wäre das, was Sie meinen, das Allererste und Wichtigste für den Menschen, so würde geschrieben stehen, am Anfang schuf Gott eine Grammatik, aber es steht anders geschrieben.« Frau Suse wandte sich und ging. Sie hatte fertig geredet. Sie hatte auch unten auf dem Flur Schritte gehört, die ihr Hoffnung machten, die Sache werde auch ohne sie zum Abschluss kommen. Castella erschien auf der Treppe. »Na, was ist denn da wieder los?« fragte er oben angekommen. »Was machst du für Augen, Squirrel? Wär's dunkel, man müsste die Funken sprühen sehen.« Squirrel schoss los. »Ja, ja, Papa, hörst du's? Jetzt schlägt es 11:30 und um 11 Uhr war die Schule aus und ich wollte gehen, weil ich noch eine große Arbeit vor Tisch zu machen habe und nun sollte ich noch Grammatik haben. Ich will ja schon einmal sagen, was ich gestern gelernt habe, damit ich gehen kann. Der gute Mensch des guten Mensches...« »Da haben wir's«, unterbrach Fräulein Malva. »Nun kann der Herr Papa selbst beurteilen, wie seine Tochter beugt, obgleich sie 20-mal dieselbe Übung durchgemacht hat.« Das Kind trippelte wie ein Pferdchen, das nicht mehr stillstehen kann. »Squirrel, deine Beugung ist schauerlich«, sagte der Vater so ernsthaft, wie es ihm möglich war. »Ein andermal mach's besser. Jetzt lauf!« Wie ein abgeschossener Pfeil flog Squirrel davon. »Mein liebes Fräulein«, fuhr Castella fort, »hauptsächlich würde ich an Ihrer Stelle dem Kind von guten Menschen erzählen, ihm solche zeigen und lieb werden lassen. Dann wird in Squirrel die Erkenntnis reifen, dass der gute Mensch auch dekliniert werden muss, und es wird besser gehen mit der Arbeit.« Er ging nach dem Zimmer seiner Frau. Fräulein Malva schaute Castella verwundert und ein wenig mitleidig nach. Dass eine Person ohne Bildung sprechen konnte, wie es die alte Suse tat, das war ihr nicht verwunderlich. Was verstand die von Wissen und Studieren? Aber dass Herr Castella mit solcher Gleichgültigkeit ein Hauptfach des Unterrichts behandeln konnte, das war ihr unbegreiflich. Freilich war er schon so lange aus der Schule und hatte sich seither so selten oder gar nicht mehr damit befasst, dass er wohl den Wert der verschiedenen Lehrfächer nicht mehr so recht zu unterscheiden vermochte. Squirrel kam mit hochroten Wangen zum Tisch. Sie musste eifrig an ihrer großen Arbeit gewirkt haben. »Squirrel«, sagte der Vater, als die Mahlzeit im Gang war, »du wirst daran denken, dass heute unser Gast eintrifft. Von 3 Uhr an kann er jeden Augenblick anlangen. Du musst ihn empfangen, Fräulein Malva wird dabei sein. Ich kann erst gegen Abend kommen. Du denkst doch an das, was du mir versprochen hast?« »Oh ja, Papa, und ich denke noch an viel mehr.« Der Vater lachte. »Sehr schön. Nur so fortfahren, meine Tochter«, sagte er. »Immer mehr halten als versprechen und niemals mehr versprechen, als du halten kannst. Das ist ein guter Grundsatz, den musst du festhalten.« Sobald Fräulein Malva sich, wie gewöhnlich um diese Zeit, in ihr Zimmer zurückgezogen hatte, begann eine große Tätigkeit im Esszimmer und Squirrel und Suse liefen hin und her, Trepp ab, Trepp auf, nicht anders, als hätten sie im ganzen Haus das Oberste zu unterst und das Unterste zu oberst zu kehren. Dann trat Ruhe ein und Squirrel ging, ihrer Mutter einen kleinen Besuch zu machen. Sie setzte sich auf ihr Stühlchen an das Ruhebett hin, legte die Hände aufeinander und blieb schweigend sitzen. »Was ist dir, Kind?« fragte besorgt die Mutter. »So habe ich dich noch nie dasitzen sehen. Hast du etwas angestellt?« »Oh nein, Mama«, entgegnete Squirrel in einer Weise, als ob so etwas kaum möglich wäre. Ich muss stark nachdenken und warten, denn jetzt kann gleich der fremde Gast kommen und kein Mensch weiß, wie er aussieht. Da wäre es mir ganz lieb, die Erwartung dauert noch einige Zeit fort, da sie dich so hübsch still und ruhig macht. Wenn nur durch die Ankunft des Gastes kein Rückschlag erfolgt, der schlimmer ist als alles Vorhergegangene. Nein, nein, da brauchst du keine Angst zu haben, Mama, beruhigte Squirrel. Papa hat gesagt, er sei vielleicht sehr artig, und Fräulein Malva hat gesagt, artiger als ich sei er jedenfalls. Aber wenn er nun so lebhaft ist wie du und gerade noch einmal so laut wie du, da er doch ein Knabe ist, wie soll ich das aushalten? Oh Mama, wenn er dir Kopfweh machen will, dann will ich ihm schon sagen, dass man bei uns nicht so handeln darf. Sei nur ganz fröhlich, Mama, ich werde dich schon behüten, tröstete Squirrel. Wenn du so gut weißt, was nicht sein sollte, liebes Kind, warum bist du dann oft selbst so laut und so unruhig, dass mir ganz bange wird, du würdest niemals ein vernünftiges und arbeitsames Mädchen werden? Oh, es ist nur, weil ich immer vergesse, wie es sein muss, meinte Squirrel, aber wenn ich einmal daran denke, dann sollst du sehen, wie brav ich bin. Squirrel, wann wird denn wohl die Zeit kommen, da du daran denkst? In diesem Augenblick ertönte die Hausglocke in sehr vernehmlicher Weise. Squirrel sprang in die Höhe und eilte zur Tür hinaus. Frau Suse kam die Treppe herauf und machte geheimnisvolle Zeichen. Squirrel trat auf die Seite, damit die Tür des Wohnzimmers ganz frei zu sehen war. Zwei Knaben kamen die Treppe heraufgestiegen. Arthur kam voran, Georg ein wenig hinterdrein. Voll Verwunderung blieben beide vor der großen eichenen Doppeltür stehen, die zum Wohnzimmer führte. Ein ungeheurer Kranz von Efeublättern und Zweigen, dicht mit roten Türkenhelmen, flammenden Königskronen und vielen glitzernden Feldblumen verflochten, fasste die Türen ein. Da und dort schauten ganze Büschel blauer Kornblumen und golden leuchtender Zitterhalme zwischen den grünen Zweigen heraus. Stumm und staunend schauten die Knaben zu dem schimmernden Kranz empor und mit Nicken und Anstoßen machten sie einander auf das große weiße Papier aufmerksam, das in der Mitte des Kranzes hing und auf dem mit großen, aber etwas unsicheren Buchstaben geschrieben stand: »Tritt hier herein und freu dich sehr, denn hier gibt's keine Schule mehr.« Nun trat Squirrel ein wenig näher. Sie musste doch sehen, welchen Eindruck ihre Veranstaltungen auf die Ankömmlinge machten. Noch standen die Knaben still und ein wenig verblüfft vor der Inschrift, denn sie wussten nicht recht, was sie tun sollten. Erst jetzt erblickten die beiden die Kleine, die, halb in eine Türnische gedrückt, sie aufmerksam beobachtete. Arthur ging auf sie zu und bot ihr die Hand. Georg machte erst eine Verbeugung, denn die Mutter hatte ihm eingeschärft, im Hause Castella immer zum Gruß und beim Abschied eine solche zu machen. Dann sagte er: »Eine schöne Empfehlung von meiner Mutter an meinen Herrn Vormund. Ist Herr Castella nicht zu Hause?« »Nein«, gab Squirrel kurz zurück, denn die ruhig betrachtende Weise der Knaben verdroß sie ein wenig. »Aber freut ihr euch denn gar nicht, dass ihr nun in die Ferien kommt und keine Schule mehr habt?« Unterdessen war Fräulein Malva erschienen und hatte einen Blick auf die begrenzte Inschrift geworfen. »Mich nimmt nur Wunder, dass du's bei zwei orthografischen Fehlern hast bewenden lassen in deinem Gedicht und nicht in jedem Wort einen angebracht hast. Tritt schreibt man mit zwei T am Ende und Schule ohne H vor dem L.« »Oh, das hätte ich vielleicht getan, aber die Suse hat mir geholfen«, antwortete Squirrel, »und das Gedicht hat sie auch gemacht.« »Es ist danach«, sagte Fräulein Malva, die Tür öffnend, damit die Gäste ins Zimmer eintreten konnten, wo die Vorbereitungen zu der Empfangsschokolade den Tisch schmückten. Die Unterhaltung bei dem Festmahl war etwas einseitig. Squirrel kam immer wieder auf die unbeantwortete Frage zurück, ob denn die beiden sich nicht ungeheuer darüber freuten, dass sie nun Ferien hätten. Jedes Mal erhielt die unermüdlich Fragende einen so strafenden Blick von der Lehrerin, dass die Knaben sich nicht getrauten, der Wahrheit gemäß zu antworten. Etwas anderes wollten sie aber nicht sagen, so saßen sie über ihre Tassen gebeugt und schöpften langsam ihre Schokolade zu Ende. Jetzt trat Castella ein und brachte neue und frische Luft mit. Squirrel musste ihrer Empfindung sogleich Ausdruck geben.
»Es ist so gut, dass du kommst, Papa«, sagte sie erleichtert. »Es war wie in einer Grammatikstunde, wo man immer so den Kopf über das Buch hinhält und nichts zu antworten weiß.«
»Glücklicherweise sind nicht alle Leute wie du, dass ihnen das Bild aller Langeweile eine Grammatikstunde ist«, entgegnete Fräulein Malva empfindlich.
»Ja, ja, glücklicherweise, da muss ich Ihnen wirklich recht geben, mein liebes Fräulein«, sagte Castella begütigend.
»Wenn die Welt voller Squirrel wäre, was sollte dann aus allen vernünftigen Menschen werden? Nun, meine lieben Jungen, wollen wir Bekanntschaft machen? Mit Georg muss ich Sie nur erneuern, aber mit unserem Gast Arthur Stein muss ich Sie neu schließen.« Erst soll uns Georg Bericht geben, wie es auf der Schule geht, was man da lernt und wie man die Freistunden zubringt. Nachher habe ich vieles von Arthur zu vernehmen. Vor allem setzen wir uns zusammen zu der Festschokolade nieder, die ich auch kennenlernen muss, und jeder tue sein Bestes dabei. Castella belegte alle Teller mit den süßen Kuchen, die noch unberührt auf dem Tisch standen, und unter seiner Mitwirkung und freundlichen Aufmunterung begann ein behagliches Festmahl, ganz anders, als es vorher stattgefunden hatte. Erst berichtete Georg geläufig über alles, was der Vormund wissen wollte, dann wandte dieser sich zu Arthur. Der Junge sollte ihm recht deutlich sein Pfarrhaus auf Lerchenhöhe beschreiben, den Garten, die Kirche und die nächste Umgebung des Hauses. Das war Arthur eine liebe Aufgabe, und er wurde bei seiner Beschreibung so lebhaft, dass Georg ihn verwundert anstarrte, denn so hatte er seinen Freund noch nie gesehen. Aber auf einmal hatte Arthur beide Augen voll Tränen.
Schon gut, mein Junge«, sagte Castella mit Freundlichkeit. »Das hast du mir alles so lebendig vor Augen geführt, dass ich mich völlig zurechtfinde. Es ist kein Zweifel mehr, dass ich in deinem Pfarrhaus bei deinen guten Großeltern jene schönen Ferien zugebracht habe. Wie freue ich mich, dich nun auch für einige Zeit unter meinem Dach beherbergen und dir womöglich einige Freude bereiten zu können. Sag mir noch eines. Den Sohn des Hauses, der also dein Vater war, kannte ich nicht. Er war fort, erst auf der Schule in der Stadt, dann, wie ich glaube, auf einer Ferienreise. Aber ich hatte eine kleine Freundin, die kam fast täglich ins Pfarrhaus, um mit mir zu spielen. Und später brachte ich sie nach Hause und wurde dann gewöhnlich von der Mutter meiner Freundin mit einer großen goldgelben Birne belohnt. Der Weg zu dem Haus ging vom Pfarrhaus die Straße hinunter einem Wald zu, an dessen Fuß ein Bergbach hinrauschte. Dort standen zwei große Gebäude, eine Fabrik und ein Wohnhaus. Hier wohnte meine kleine Freundin, ich glaube, ihr Name war Ella, wenn ich mich recht erinnere. Kannst du mir sagen, wer die Leute waren und was aus meiner Freundin geworden ist?
Arthur war vor innerer Erregung rot geworden.
»Ja, das Haus und die Fabrik kenne ich gut«, entgegnete er. »Sie gehörten meinem Großvater, und meine Mutter wohnte dort als Kind. Sie hieß Ella.«
»Sieh sie«, rief Herr Castella erfreut aus, »so bist du mir ja ein doppelter Bekannter, der Sohn aus zwei mir lieben und befreundeten Häusern. Also ist meine kleine Freundin aus der Fabrik nach dem Pfarrhaus hinaufgezogen und du bist wohl ihr einziger Sohn?«
»Ja«, sagte Arthur, aber schon zuckte es ihm wieder so schmerzlich um den Mund, dass Castella das Gespräch nicht weiterführen wollte.
Er wandte sich seiner Tochter zu und sagte, »Siehst du, Squirrel, wie nett für dich. Wie Arthurs Mutter meine gute Freundin war, so kannst du seine Freundin sein und ihm alle Freundlichkeit zurückgeben, die seine Mutter mir erwiesen hat.«
Squirrel nickte einverstanden. Georg stand auf, um sich zu verabschieden. Castella begleitete Georg auf den Flur hinaus und ging dann, um seiner Frau mitzuteilen, dass der erste Eindruck, den er von Arthur Stein empfangen hatte, recht günstig sei. Er glaube, der Junge habe ein ruhiges, nachdenkliches Wesen, ganz im Gegensatz zu Squirrel, so dass man hoffen könne, es werde mit den beiden gut gehen. Aber Frau Castella sah die Sache nicht gleich von der guten Seite an. Sie meinte, im Anfang sähen in einem fremden Hause alle Kinder ruhig und nachdenklich aus, wenn sie unter den ersten Eindrücken stünden, aber nachher, wenn sie warm geworden seien, käme es meistens ganz anders. Wenn nur unter der augenblicklich waltenden Ruhe nicht ein Sturm lauert, der dann so losbricht, dass ich Squirrel, mit dem Kameraden verbunden, viel wilder als je sehen muss, schloss sie seufzend. »Nein, nein, so sieht es nicht aus«, versicherte ihr Mann beruhigend. »Wir dürfen doch auch annehmen, dass wir das Rechte tun, wenn wir die alte Schuld an dem alleinstehenden Knaben abtragen.« »Ach ja«, stimmte die Frau zu, »ich kann mir auch nur dadurch über meine Angst, was alles kommen könne, hinweghelfen, dass ich mir sage, gewiss hat der liebe Gott nicht umsonst den weisen Knaben in unsere Hand geführt.« In diesem Augenblick ertönte lautes Reden, Schelten und Schreien auf dem Flur. »Hörst du's? Hörst du's?« fragte Frau Castella erschrocken. »Da geht wohl der Lärm schon los, bevor der erste Tag vorüber ist.« Castella ging rasch hinaus. Draußen war eine große Aufregung. Squirrel schrie ihm aus allen Kräften zu. »Papa, Papa, sie reißt ihnen die Köpfe ab!« Frau Suse kam ihm entgegen und sagte mitleidig, »Sie weiß es nicht besser, dass man die Blumen festbindet, um einen Kranz zu machen, und man sie deshalb nicht so wieder herausnehmen kann, wie die Finger aus der Suppe. Das sieht sie nicht mit offenen Augen. Es steht eben nicht im Lehrbuch.« Squirrel schrie noch einmal auf. »Oh, die blauen Blumen, die schönen blauen Blumen, sie haben keine Köpfe mehr!« Erst jetzt erblickte Castella Fräulein Malva, die auf einem Stuhl stand und an dem Kranz herumrupfte. In ihrem Eifer hatte sie nicht gehört, dass der Herr herangetreten war. »Aber Fräulein, was haben Ihnen denn die blauen Blumen getan, an denen Sie da reißen?« rief er hinauf. Das Fräulein sprang vom Stuhl herunter. Sie hielt einige zerrissene Kornblumen in der Hand. Mehrere lagen schon auf dem Boden. »Oh, Herr Castella«, rief sie erregt, »ich hoffte, ich könnte gut machen, was Squirrel wieder angestellt hat. Denken Sie nur, wie schrecklich. Da hat der Herr Professor seine Haushälterin heruntergeschickt, Frau Monrad, um fragen zu lassen, ob denn niemand von uns etwas davon wisse, wo die Kornblumen und die Zitterhalme hingekommen seien, die er extra von einem großen Spaziergang heimgebracht und unten im Garten am Springbrunnen niedergelegt habe, damit sie dort in dem Staubregen wieder frisch würden. Der Herr Professor sei sonst schon ein Menschenfeind, und solche Geschehnisse brächten ihn sehr auf, weil er meine, jemand tue es ihm zuleide. Und als ich nun sage, wir wüssten nichts davon, kommt Squirrel und schreit so laut sie kann, als hätte sie eine besondere Tat zu verkünden. Die Blumen habe sie aufgelesen und alle in den Kranz gebunden. Nun versuche ich mit aller Mühe, die Blumen herauszunehmen, um sie dem Herrn zurückzubringen, aber die sind so fest eingebunden, dass man sie nur in Stücken bekommt.« »Das ist eine schlimme Geschichte«, sagte Castella. »Dass Squirrel ihre Untat laut bekannt hat, finde ich recht. Nur gleich heraus damit, wenn man etwas Verkehrtes getan hat. Aber wie kommst du denn dazu, so etwas zu machen, Squirrel? Du sollst doch wohl wissen, dass man nicht Blumen nimmt, die einem anderen gehören, um seinen Freunden Kränze davon zu winden.« »Nein, gewiss, Papa. Sie waren nicht wie Blumen, die einem anderen gehören«, versicherte Squirrel. »Sie lagen ganz allein am Boden und niemand war dabei und sie konnten verdorren.« Ja, das glaube ich wohl, dass du sie niemand weggenommen hättest, der da stand und sie festhielt, sagte der Vater. Wenn du aber etwas so allein auf dem Boden liegen siehst und denkst, das könnte verderben, so kannst du es wohl aufheben, aber nicht gleich in deinen Kranz flechten, sondern da fragst du jeden Menschen, den du kennst, hast du etwas verloren? So findet sich dann der Eigentümer und du führst nicht solche Aufregung bei beiden Stockwerken herbei. Sie, mein liebes Fräulein, tun wohl besser, sie lassen den Kranz so, wie er ist, und gehen zum Professor hinauf, um ihm die Sache zu erklären und ihm mein Bedauern auszusprechen. Denn dass er die Blumen in der Form, wie sie in ihrer Hand zu sehen sind, noch zu besitzen wünscht, ist nicht wahrscheinlich. Fräulein Malva erwiderte nichts. Achselzuckend ging sie der Treppe zu. Während der ganzen Zeit hatte Arthur so still und stumm in einer Ecke gestanden, dass man ihn vergessen hatte. Jetzt fiel Castellas Blick auf die ernsten Augen des Knaben. »Da ist ja auch Arthur unser Gast«, sagte er dem Knaben freundlich auf die Schulter klopfend. »Das war kein guter Anfang, mein Freund. Morgen wird es hoffentlich besser kommen. Du bist doch nicht traurig? Hast du Heimweh oder sowas?« »Komm, Squirrel, führe deinen neuen Freund hinunter zu einem friedlichen Domino. Das wird euch bis zum Nachtessen hübsch die Zeit ausfüllen.« Der Vorschlag gefiel Squirrel sehr. Sie ergriff Arthurs Hand und rannte mit ihm die Treppe hinab nach der großen Kinderstube. Als Squirrel hier die Tür öffnete und Arthur mit sich hineinzog, wusste dieser erst gar nicht, was er vor sich sah. Da stand er wie mitten in einem ungeheuren Bilderbuch, denn von allen Wänden schimmerten in den lebhaftesten Farben 100 Bildchen in allen Größen und Formen zu ihm nieder. Das war Squirrels Reich, wo sie herrschte und alles so ordnete, wie es ihr gefiel. Sie hatte eine große Vorliebe für allerlei Bildchen, aber nur für die bemalten. Und so wie ihr eines geschenkt wurde und es recht angeschaut hatte, steckte sie eine Nadel hinein und spießte es an der Wandtapete fest. »Gefallen dir meine Bilder? Welches gefällt dir am besten?« fragte sie den voll Erstaunen dastehenden Arthur, dem zumute war, als umgebe ihn ein Märchen. So blitzte es golden, rot und blau von allen Wänden nieder. Da schimmerten bunte Blumen und Früchte und rosige Engel, goldhaarige Löwen und weiße Schwäne auf blauen Seen. Da waren vielfarbige Vögel und Bäume mit goldenen Äpfeln und Rosen und Lilien und Kirschen an grün flimmernden Zweigen. Arthur stand völlig gebannt von dem Anblick. »Siehst du, wie es dir gefällt«, bemerkte Squirrel. »Und Fräulein Malva sagt, es sei ein Durcheinander und nicht geordnet, und die Bilder gehörten in Bücher. Aber Geld? Es ist schön. Weißt du, in den Büchern sieht man sie nicht immer, und man vergisst sie und weiß nicht mehr, wo sie sind, wenn man sie ansehen will. Aber hier kann man sie immer alle sehen, und der Papa sagt, meine Stube könnte ich so haben, wie sie mir gefällt. Dir gefällt sie auch, das sehe ich schon. Geld? Du willst deine Stube auch so haben, sobald du wieder daheim bist?« Ein so trauriger Ausdruck kam in Arthurs Augen, dass Squirrel es bemerkte. »Komm«, fuhr sie ihn bei der Hand nehmend fort, »wir wollen Domino spielen. Vielleicht macht es dich traurig, dass deine Stube nicht so ist, aber du kannst sie dann auch so haben, weil du nun weißt, wie schön das ist.« In der Ecke beim Fenster stand ein niedriger Tisch mit zwei so einladenden Stühlchen davor, dass Arthur sich gern dahin führen ließ und sich nach Squirrels Wunsch auf eins hinsetzte, während sie aus der Schublade des Tischchens das Dominospiel hervorholte und die Steine auszuteilen begann. »Warum sagt man zu dir denn Squirrel?« fragte Arthur, der sich schon lange über den Namen gewundert hatte. »Dann kann ich nur fragen, warum sagt man zu dir Arthur?« meinte Squirrel. »Nein, das ist nicht dasselbe«, belehrte der Freund. »Siehst du, Arthur ist ein Name, der steht im Kalender und viele Leute heißen so. Aber wie du heißt, so heißt sonst niemand und ein solcher Name steht gewiss nicht im Kalender.«
»Ja, jetzt kommt mir alles in den Sinn. Ich will's dir erklären,« antwortete Squirrel.
»Siehst du, mein Papa war einmal in Rom und kannte ein Kind, das war so nett, dass er dachte, so müsse ich heißen. Und als er heimkam, sagte meine Mama, ich müsse heißen wie andere Kinder und auch wie meine Großmutter hieß. Dann bekam ich beide Namen und das zusammen machte Squirrel.«
»Nein, das glaube ich nicht,« erwiderte Arthur so bestimmt, dass Squirrel zu näherem Nachdenken angeregt wurde.
»Dann weiß ich es vielleicht nicht mehr so recht, aber Papa erklärt es dir dann schon beim Nachtessen, wenn du es nicht verstehen kannst,« sagte sie beruhigend. Sie legte den ersten Stein hin.
»Denk, Arthur,« fuhr sie fort, »bei uns droben wohnt ein grässlicher Professor, der ist ein Menschenfeind. Das habe ich heute von unserem Fräulein Malva gehört. Was ist ein Menschenfeind? Weißt du es?«
»Ich denke, einer, der aller Menschen Feind ist, der keinen leiden mag.«
»Ist er denn ein Feind, so wie in der Schlacht, und tötet er die Menschen, wenn er sie antrifft?« forschte Squirrel weiter.
»Nein, nein, das glaube ich nicht. Das darf er ja nicht,« beruhigte Arthur.
»Ich darf manchmal auch etwas nicht tun, und dann tue ich's doch.«
»Vielleicht macht er's auch so,« meinte sie mit einem kläglichen Seufzer.
»Denke, Arthur, wir können ihm jeden Augenblick auf der Treppe begegnen, wenn er von oben herunterkommt. Er hat einen furchtbaren Bart.«
Squirrel legte den zweiten Stein hin. Sie hatte noch nicht fertig geredet mit dem neuen Freund, da war noch so vieles zu fragen.
»Wie alt bist du, Arthur?«
12 Jahre bin ich gewesen. Im Herbst werde ich 13.«
»Oh, das ist herrlich, dann wirst du bald erwachsen sein. Ich bin nur 8 und im Herbst werde ich 9. Und siehst du, weil Fräulein Malva einen Buben gekannt hat, der Adolf hieß, und weil der gut die Grammatik lernte, darum sagt sie, ich sei dumm und bös, weil ich nichts kann in der Grammatik, und die Grammatik ist das Schrecklichste von allem, was es gibt.«
Die Tischglocke ertönte. Schnell wurden die ungebrauchten Dominosteine eingepackt. Dann stiegen die beiden wieder dem begrenzten Zimmer zu. Am Tisch war nach langer Zeit zum ersten Mal der Platz, wo sonst die Mutter gesessen hatte, Squirrel gegenüber, wieder besetzt. Da saß Arthur. Das war für Squirrel eine Neuigkeit, die sie sehr in Anspruch nahm. Während alle anderen aßen, saß sie, den Löffel in der Hand, und betrachtete aufmerksam, wie Arthur manierlich und ohne sich zu besinnen seine Suppe aß.
»Squirrel! Squirrel!« sagte der Papa plötzlich laut mahnend.
»Nun isst jedermann seine Suppe und stellt nicht Betrachtungen an bis zu dem Augenblick, da man sagen kann, nun ist die Suppe kalt, ich kann sie nicht mehr essen.«
Der doppelte Aufruf brachte Squirrel plötzlich auf neue Gedanken.
»Denk, Papa«, sagte sie eifrig, »Arthur will nicht glauben, dass die beiden Namen, die ich habe, zusammen Squirrel ausgemacht haben.«
»Das begreif ich, wenn du die Sache so erklärt hast. Weißt du das nicht besser, Squirrel?« fragte der Vater.
»Erzähle es nur, Papa, dann weiß ich's gleich wieder«, versicherte die Tochter.
»Sieh, Arthur, das ging so zu«, begann Castella die Erzählung.
»Als ich vor vielen Jahren in Rom war, hatte ich dort eine kleine Freundin, die Tochter meiner Hauswirtin, ein kleines zierliches Mägdlein, das hieß Quirita. Als ich dann Frau und Tochter hatte, da sagte ich, diese soll Quirita heißen, wie meine kleine Römerin. Aber meine Frau sagte, sie soll einen guten deutschen Namen haben und dazu den ihrer Großmutter. Sie soll Elsa heißen. Da machten wir aus, sie solle beide Namen haben. Damit keiner verloren gehe, wollten wir sie Elsa Quirita nennen. Als sie soweit war, den Leuten zu sagen, wie sie heiße, da machte sie aus Elsa Quirita Squirrel. Und keine Macht brachte sie dazu, ihren Namen anders auszusprechen. So blieben wir dabei, denn der Name hatte einen Sinn für sie, da es eine Sprache gibt, in der Squirrel Eichhörnchen heißt und unsere Squirrel sich gerade so wie ein Eichhörnchen in lauter Sprüngen bewegte. Ich finde zwar, man könnte jetzt einen der echten Namen zu Ehren ziehen und dich nach der Mutteranordnung von jetzt an Elsa nennen.
»Nein, nein, Papa«, schrie Squirrel in völliger Angst auf, »dann bin ich's ja gar nicht mehr selbst, oh, dann weiß ich gar nicht mehr, wer ich bin.«
»Nur nicht gleich ein Zetergeschrei, Squirrel«, mahnte der Vater. »Ich glaube wirklich, wir müssen einstweilen noch bei dem gewohnten Namen bleiben, denn es kommt mir vor, als ob die große Veränderung etwas Unheimliches für das Kind hätte. Einmal wird Squirrel eine junge Dame werden. Dann wollen wir sehen, ob sie sich unter einem anderen Namen zurechtfinden kann. Und nun wird Frau Suse Arthur nach einem Schlafgemach führen, wo er, wie ich hoffe, recht gut ausruhen wird. Morgen wird er dann auch der Mama vorgestellt werden. Dir, Squirrel, ist zu wünschen, dass morgen ein ruhigerer Tag für dich anbreche als der heutige war, damit unser Gast nicht auf die Vermutung kommt, Geschrei und Aufregung machten einen Hauptbestandteil unseres Lebens aus.«